Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde und liebe Gäste, seid alle ganz herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst am Reformationstag. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, vor 11 oder 12 Jahren stand ich schon mal am 31. Oktober hier als Lektor und musste die Begrüßung machen. Das war gerade in der Zeit, als wir vakant waren. Pfarrer Erler war in Bad Lausick und Jens Giese war noch nicht da. Und da habe ich so angefangen, habe gesagt, eigentlich feiern wir heute den Geburtstag der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland und eigentlich auch weltweit. Und das haben wir zu verdanken, ja, Martin Luther, weil er an diesem Tag ja etwas gemacht hat. Er hat 95 Thesen an die Schlosstür, an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg angenagelt, angeheftet. Und da habe ich dann so gefragt, wer hat denn schon einmal die 95 Thesen gelesen? Hat die schon mal jemand gelesen? Ihr könnt euch ruhig mal melden. Das ist interessant. Wenn man die Reformation ins Gespräch bringt, kommen automatisch die 95 Thesen. Aber keiner hat sie gelesen. Ich habe sie hier. Habe mir sie extra mal ausdrucken lassen. Keine Angst, ich will jetzt nichts vorlesen. Ich will euch eigentlich nur Mut machen, also wer das will, der kann sie bei mir mal abholen und kann sie sich hier mal durchlesen. Dem Luther ging es, denke ich, nicht darum, eine neue Kirche zu gründen. Meiner Meinung nach. Ich denke, denen ging es nur darum, die Missstände oder das, was falsch interpretiert worden ist, aus der Bibel einfach richtig zu stellen. Nämlich, dass wir nicht aus unseren Werken, sondern nur aus dem, was Jesus Christus für uns tat, gerecht werden vor Gott. Und dass wir uns nicht freikaufen können, so wie es die damalige Kirche eigentlich wollte. Und dass das dann so einen Lauf genommen hat, hätte sich vielleicht Luther damals auch nicht vorgestellt. Für uns ein großes Glück, wir haben heute einen freien Tag, brauchen nicht auf Arbeit zu gehen, sind hier im Gottesdienst. Und dafür möchte ich euch diesen Gottesdienst, einen gesegneten Gottesdienst wünschen und alles Gute.
Thank you. erbarme dich.
Christe, eleison,
Christi, erbarme dich.
Kyrie, eleison,
erbarme dich über uns.
Ehre sei Gott in der Höhe, lasst uns miteinander beten. Wir danken dir, Herr, dass du ein barmherziger Gott bist. Und wir danken dir, dass du uns Väter und Mütter im Glauben geschenkt hast, die den Mut hatten, nicht auf ihre eigene Kraft, sondern auf deine Gnade zu vertrauen. Du hast sie gebraucht, um deine Kirche auf deinen Weg zurückzurufen. Darum bitten wir dich, sei mit deiner Kraft auch in unserer Zeit am Werk, damit dein Name bekannt, deine frohe Botschaft bezeugt, dein guter Wille gelebt wird, im Vertrauen auf Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für diesen Gottesdienst steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 3. Kapitel. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Worte der Heiligen Schrift.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Und ist auch gleichzeitig Predigttext. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und durstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Sanftmütig, barmherzig, friedfertig. In meiner Jugend, schon ein, zwei Wochen her, habe ich immer wieder Menschen gehört, die gesagt haben, das ist Wunschtraum, das ist Utopie, das gibt es in dieser Welt nicht. Wer sanftmütig ist, wird über den Tisch gezogen. Wer zum Frieden fertig ist, der wird am Ende tot sein und dann hoffentlich seinen Frieden haben. Das alles, was in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen steht, wird in dieser Welt nicht zu finden sein. Und doch, ich glaube daran. Ich hänge mit meinem ganzen Glauben an dem, was Jesus hier sagt. Dass dieses Leben möglich ist, in dieser Welt, hier und heute. Und ich suche Menschen, die das mit mir glauben. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nimm wieder Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Wenn du, Herr, nicht gnädig bist, dann können wir nicht leben. Darum bitten wir dich, komm mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, rede und hilf uns zum Leben. Amen. Liebe Gemeinde, am 31. Oktober 1517 trat der Augustinermönch Martin Luther in eine öffentliche Diskussion ein. Zu diesem Zwecke schlug er am Vorabend vor Allerheiligen 95 Thesen gegen den Ablasshandel der römischen Kirche an das Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg. Die Tür gibt's nicht mehr. Die ist irgendwann mal abgebrannt. Aber damit das nicht wieder passiert, hat man eine metallene, ich weiß gar nicht, eine eiserne oder eine, was auch immer, jedenfalls eine Tür aus Metall geschaffen, in die man die Thesen gleich mit reingesetzt hat und hofft, dass das nächste Feuer jedenfalls dieser Tür nichts anhaben kann. Die außerordentliche Tat Martin Luthers verhilft uns heute, 500 Jahre später, zu einem Feiertag. Ich habe gestern gehört, dass immer mehr Bundesländer dazu übergehen, den Reformationstag als Feiertag einzuführen. Das freut mich natürlich sehr. Luthers Tat, das kann man ohne Zweifel sagen, hat die Welt verändert. Kritisches Denken des Einzelnen wurde möglich, wenn auch meist nicht zur Freude der Mächtigen in Kirche und Staat. Wir feiern die mutige Tat eines kleinen Augustinermönches und wir bitten Gott, dass sein Glaube und seine Zivilcourage heute noch in unserer Welt zu finden sind, um sie zu gestalten, um sie zu verändern. Dass diese 95 Thesen an der Schlosskirche mehr werden könnten als eben nur ein Anstoß zur Diskussion, dass sie in der Lage sind, nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft insgesamt und weltweit zu ändern, dass sie erhebliche Auswirkungen haben könnten auf das Denken der Menschen, auf Literatur, Philosophie, Theologie, auf das individuelle Selbstverständnis des Menschen. Das hat selbst der Autor der Thesen, das hat Martin Luther damals ganz sicher nicht geahnt. Luther hat mit seinen Thesen und mit seinen in den nächsten Jahren dann folgenden Schritten über die Freiheit eines Christenmenschen oder über die babylonische Gefangenschaft der Kirche einen Nerv seiner Zeit getroffen. Und viele Menschen, kleine und große, Regierende und Regierte, haben ihre Sehnsucht nach Veränderung, nach einem neuen und besseren Leben gespürt und haben sich von diesem Mönch aus Wittenberg anstoßen lassen. Von dieser Sehnsucht nach einem neuen, besseren, glücklicheren Leben spricht auch Jesus. Die Seligpreisungen, die wir im Evangelium gehört haben, die gelten denen, die sich nach Veränderung sehnen. Sie gelten denen, die arm sind und Leid tragen, die hungern, Verfolgung leiden, die zur Sanftmut neigen und zur Barmherzigkeit, die zum Frieden fertig sind und die ein reines Herz haben. Alle diese nennt Jesus selig. Im griechischen Urtext steht da Makarios. Kann selig heißen, könnte auch glücklich heißen. Gibt beide Übersetzungen in den verschiedenen Bibelausgaben. Ich will mal versuchen, diese Verse noch einmal zu lesen und dabei Glück und Seligkeit miteinander zu verbinden. Glücklich sind, die da geistlich arm sind. Ihre ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Voller Glück sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit empfangen. Voller Seligkeit sind, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Ganz und gar selig sind die, die zum Frieden fertig sind. Sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich ohne Ende sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihrer ist das Himmelreich. Ich vermute, es gibt niemanden in dieser Kirche, der diese Verse nicht schon öfters, vielleicht sogar oft, gehört oder selber gelesen hat. Die Schönheit der Sprache vereint sich mit der Ausstrahlung ihres Inhaltes. Nur weniges gibt es in der Weltliteratur, das diesen Versen nahe kommt. Sie tun einfach gut. Sie machen Mut. Sie geben Hoffnung. Aber welche Hoffnung geben sie denn? Was ist denn das, was Jesus den Sehnsüchtigen dieser Welt zusagt? Welches Glück meint er denn? Von welcher Seligkeit spricht er denn? Von dem Glück, das ein Alkoholiker vielleicht erfährt, der sich in einer Evangelisationsveranstaltung für Jesus entscheidet und erlebt, dass er von einer Stunde auf die andere keine Sucht nach Schnaps und Bier mehr spürt? Ist das so unmöglich? Es gibt immer wieder Geschichten, die genau davon erzählen. Von dem Glück, das ein rebellischer Jugendlicher erfährt, der den Glauben an Jesus wagt und Freiheit gewinnt, sich mit seinen ach so schwierigen Eltern dann doch wieder mal zu versöhnen. Es geschieht, obwohl der Jugendliche selbst es möglicherweise für unmöglich hielt. Von dem Glück, dass ein Mönch seinen Mitmenschen eröffnet, indem er mit ein paar Sätzen die Welt aus den Angeln hebt, weil er Gott mehr vertraut als sich selbst. Es ist unmöglich, aber es ist dennoch geschehen. Viele halten die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen für utopisch. Ich erinnere mich am Bundeskanzler, glaubte einmal sagen zu müssen, dass mit der Bergpredigt keine Politik zu machen sei. Aber die Mauer und der Stacheldraht quer durch unser Land, sie sind nicht gefallen, weil Realpolitiker den Rüstungswettlauf zu gewinnen suchten. Sie sind damals gefallen, weil Menschen eine Sehnsucht verbunden hat. Eine Sehnsucht nach offenen Grenzen, nach Veränderung, nach einem besseren Leben. Und weil diese Menschen bei all ihrer Sehnsucht zum Frieden fertig waren. Jesus sagt, sie sind Gottes Kinder. Freilich, der Mauerfall ist eine Weile vorbei. Und wir haben inzwischen 1-2 Generationen, die das alles gar nicht mehr kennen. Aber wir entdecken doch in unserer Welt heute wieder oder immer noch viele, viele Menschen voller Sehnsucht. Sie kommen nicht am Montagabend aus der Kirche, so wie 89, sondern sie sind schon seit vielen Wochen, Monaten und manche vielleicht sogar Jahre unterwegs. Sie haben eine Sehnsucht nach einem anderen, nach einem besseren Leben als dem, das sie bisher gelebt haben. Das sind Christen, Schiiten, Sunniten, Menschen vieler Religionen, Hautfarben aus unterschiedlichen Kulturen, Menschen jeden Alters. Seit Monaten kommen sie auch aus der Ukraine. Sie fliehen aus den Kriegsgebieten. Sie fliehen seltsamerweise gar nicht in die Nachbarländer. Etwa nach Iran oder Saudi-Arabien oder wo auch immer hin. Sie kommen nach Europa. Sie kommen in eine christlich geprägte Welt. Ich weiß nicht, was sie im Einzelnen treibt. Jeder hat so seine eigene Geschichte dabei. Aber ich glaube, dass diese Bewegung, die uns jetzt schon seit vielen Jahren begleitet und die auch in unserem Lande, aber nicht nur bei uns, mit sehr unterschiedlichen Gefühlen wahrgenommen wird. Ich glaube, dass diese Bewegung, die im Augenblick unsere Welt prägt, dass diese Bewegung eine Chance ist. In unseren Tagen wird sich erweisen müssen, ob in Europa, in den Ländern, in denen seit Jahrhunderten die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu verkündigt werden, ob hier bei uns von dieser Bergpredigt auch etwas zu finden und zu entdecken ist. Ob hier Barmherzigkeit, Sanftmut, Friedfertigkeit gelebt wird. Oft habe ich Christen darüber klagen hören, dass es doch kaum möglich ist, in den islamischen Ländern so etwas vom Evangelium zu sagen. Und jetzt kommen viele zu uns. Sie kommen hierher, wo wir ihnen das Evangelium nicht nur sagen, sondern wo wir es ihnen sogar zeigen und vorleben können. Zeigen und vorleben, was die Liebe Gottes, was der Glaube an Jesus im Leben eines Menschen bewirken kann. Ohne Angst und ohne Zwang, in Freiheit und Frieden können viele dieser Menschen jetzt vielleicht auch das erste Mal von Jesus hören und Christen kennenlernen, die hoffentlich mit ihrem Leben diesen Jesus bezeugen. Alle diese Menschen, die da unterwegs sind, verändern unser Leben. Das ist immer so, wenn Menschen von außen hinzukommen. Aber es ist nicht das, was wir immer und immer wieder, ist es nicht das, was wir immer und immer wieder im Gebet Gott ans Herz gelegt haben, dass er Menschen zum Glauben rufen soll, dass er Menschen neu in die Gemeinde hineinführt? Wir leiden seit vielen Jahren darum, dass unsere Gemeinden kleiner werden. Hier gäbe es Möglichkeiten, dass sie größer werden könnte, wenn wir sie nur einladen, wenn wir nur glaubwürdig leben, was wir beten und sagen. Wer keine Veränderung will, der darf für diese Menschen nicht beten und darf diesen Menschen auch das Evangelium nicht sagen. Und das, was wir in unseren Tagen lernen, ist auch richtig. Jeder Krieg verändert unsere Welt ja auch. Der Paulus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Der Gott, den Jesus Vater nennt, ist kein Kriegsgott. Der Gott, den Jesus vor Augen stellt, ist ein Gott des Friedens. Der Krieg aber bringt immer Unordnung. Mancher, tatsächlich, das ist ja ein Kriegsgrund oder eine Kriegsbegründung. Mancher sagt ja, wir gehen in den Krieg, weil wir Dinge wieder in Ordnung bringen wollen. Weil wir Länder wieder zu uns holen wollen, die eigentlich doch zu uns gehören. Das ist eigentlich die Ordnung, die wir anstreben. Aber wir sehen, der Krieg bringt keine Ordnung. Krieg bringt alles in Unordnung. Gott aber ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Die Seligpreisungen, jedenfalls da, wo sie aufgenommen und gelebt werden, die verändern unsere Welt anders. Sie verändern unsere Welt zum Frieden. Die Seligpreisungen sind so etwas, gibt ja immer wieder Leute, die danach suchen, die sind so etwas wie ein alternativer Lebensstil in unserer Welt. Unsere Welt tickt anders, funktioniert anders. Wer aber ein alternatives Leben sucht, der wird bei den Seligpreisungen wunderbar fündig. Die Thesen Martin Luthers haben unsere Welt vor 500 Jahren verändert. Die Kerzen und Gebete vor 30 Jahren haben unsere Welt verändert. Mit Gott und Gottvertrauen und mit Gebeten können wir auch heute getrost erwarten, wie Gott unsere Welt verändern will. Und wenn Gott unsere Welt verändert, darauf hoffe ich immer, dass Gott das tut, dann verändert er sie zum Frieden. Das gebe Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
Das Dankopfer gehört ja auch in jeden Gottesdienst hinein. Erbitten wir heute für das Gustav-Adolf-Werk. Vielen Dank für Ihre Gaben. Am Mittwoch, also morgen, ist keine Bibelstunde, aber es gibt ein Gebetstreffen der Region. Das findet im Pfarrhaus in Hunshübel statt. 18 Uhr, morgen Abend. Und dann gibt es, Sie haben vielleicht ein Plakat gesehen, da steht drauf Galerie des Lebens. Und ein hübsches, sinniges Bild dazu, also ein musealer Raum, in dem viele Bilder hängen. Und dann kommen Leute und fragen, was haben wir denn für eine Ausstellung in der Kirche? Wann ist denn die? Wie lange dauert die? Wie geht die? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts von einer Ausstellung. Ja, so ist das. Manches muss man hören und sehen, man muss es dann aber auch tatsächlich richtig verstehen. Also das ist tatsächlich gar keine Bilderausstellung. Wir hängen hier nicht Bilder auf in der Kirche, sondern das ist ein Abend mit Heiko Bräuning. Der wird also hier am Sonnabend, am Samstag um 19.30 Uhr sein und wird singen und wird auch Impulse setzen. Und das Thema ist Galerie des Lebens. Also, vielleicht bringt er ja auch ein paar Bilder mit, das weiß ich nicht, die dann hier an der Leinwand oder so geworfen werden. Wir schauen mal, was das wird. Das wissen wir auch alles nicht so sein. Heiko Bräuning kennen Sie möglicherweise, wenn Sie Bibel-TV schauen. Da macht er ab und zu Gottesdienste und lassen Sie sich überraschen. Also Sonnabend 19.30 Uhr, hier in der Kirche, Galerie des Lebens. Und nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 9.30 Uhr und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Und dann steckt hier noch ein Hinweis, Fotos vom Erntedank liegen hinten. Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Andreas, liegen da hinten? Die liegen da hinten. Gut. Und sind zum Mitnehmen oder, ja, zum Angucken, zum Mitnehmen, wie auch immer. Gut, Sie werden das schon finden. Gut, sehr schön. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir hier das Heilige Abendmahl. Dazu sind alle herzlich eingeladen. Aus dem ersten Korintherbrief kommt der Spruch für diesen Reformationstag. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ich lade ein, dass wir das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen. Herr, so viele Menschen sind in dieser Welt, die sich sehnen nach endlich guten Nachrichten, nach einer guten Botschaft, nach einem guten Leben. Wir bitten dich, Herr, dass du diese Gaben segnest, dass sie helfen, dass die, die darauf warten, endlich deine gute Botschaft hören und Mut finden zu einem anderen Leben. Segne, Herr, Geber und Gaben. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Barmherziger Gott, dein Wort schenkt Weisheit. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für alle, die an nichts glauben, die auf nichts vertrauen, die sich nur auf ihre eigenen Kräfte verlassen wollen. Zeige ihnen das Geheimnis deiner Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Trost. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für alle, die Leid tragen. Wir bitten für Israel und für die Familien, die dort um ihre Toten trauern. Wir bitten für Israel und alle, die sich sorgen um die als Geiseln in den Händen von Terroristen sind. Wir bitten um alle, die nicht mehr wissen, wohin sie vor den Raketen und der Gewalt fliehen sollen. Wir bitten, Herr, für alle, die an Leib und Seele Schmerzen tragen. Hilf, Herr, hilf ihnen allen zum Leben und Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Mut. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für alle, die sanftmütig sind, die ihre eigenen Interessen zurückstellen, die sich dem Hass verweigern. Umhülle sie mit deiner Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort macht barmherzig. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten für alle, die sich nach Barmherzigkeit sehnen, die sich von der Not anderer bewegen lassen, die anderen beistehen. Stärke sie durch deine Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Frieden. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten alle für alle, die Flamme des Friedens erhalten in dieser Welt. Wir bitten für alle, die durch den Krieg alles verloren haben. Und wir bitten für alle, die in dieser Welt Macht haben, Frieden zu wirken. Lege ihnen deinen Frieden ins Herz und in die Hände. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel. Zwei Verse vom Lied 346, lasst uns singen und wer kann, mag dazu stehen bleiben.
Thank you.
kehrt hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie nochmal Platz. Alles Gute, Gott befohlen, Gottes Segen.